Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Soll die Schweiz aufhören, Kriegsmaterial zu exportieren? Am 29. November entscheiden wir. Befürworter der Initiativen führen ethische Argumente ins Feld. In Kriegsgebieten würden Menschen mit Schweizer Waffen getötet. Gegner der Initiative, also die bürgerlichen Parteien und Wirtschaftsverbände, befürchten, dass ein totales Exportverbot viele Arbeitsplätze vernichten würde. Über die Initiative diskutieren jetzt unter Leitung von Inlandredaktor Elmar Plotzer Joe Lang, grüner Nationalrat aus dem Kanton Zug, er ist Befürworter, und Thomas Hurter, SVP-Nationalrat aus Schaffhausen, er ist gegen ein Exportverbot von Kriegsmaterial.
Die wirtschaftliche Lage ist momentan schwierig. Thomas Hurter, Sie und andere Gegner von der Initiative reden ja viel über wirtschaftliche Aspekte. Würde das Verbot von Kriegsmaterialexport der Schweiz wirklich schaden?
Ja, ich glaube, es würde sogar sehr gross schaden, weil es geht eigentlich in dieser Initiative darum, dass rund eben 550 Unternehmen und damit auch rund 10'000 Arbeitsplätze bedroht sind von dieser Initiative. Dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die auch zum Teil im Hightech-Bereich arbeiten, die mit innovativen Gütern arbeiten, da sehr stark betroffen werden und das einen enormen Einfluss hat auf unseren Wirtschaftsstandort. Zumal wir ja heute Konjunkturprogramm bewilligt haben im Parlament und so weiter, denke ich, ist so eine Initiative völlig am falschen Ort.
Joe Lang, sind ausgerechnet Sie als Linke und Gewerkschafter ein Arbeitsplatzvernichter?
Nein, das sind wir überhaupt nicht. Die erste Vorbemerkung. Bürgerinnen und Bürger von dem Land stehen vor der Frage, was ist im Zweifelsfall wertvoller, was ist ersetzbar, ein Menschenleben oder Wirtschaftsinteresse oder ein militärischer Arbeitsplatz. Betroffen durch unsere Initiative sind laut einer Studie, die der Bundesrat selber in Auftrag gegeben hat, 5'132 Stellen. Das ist ein bisschen mehr als 1 Promille von den Arbeitsplätzen. Zu dieser Zahl passt auch eine andere Zahl. Die Wertschöpfung von der Rüstungsbranche in der Schweiz ist weniger als 1 Promille. Es ist etwa gleich hoch wie die Wertschöpfung von der Holzfensterproduzierenden Betrieb.
Also Herr Hurter, das ist die Frage, die ganze Rüstungsindustrie ist ja gar nicht so wichtig für die Schweizer Wirtschaft.
Also vom Volumen her ist sie direkt eben nicht so wichtig. Also ich will das ganz klar da stipulieren. Also wir tun nicht Wirtschaftsleben quasi gegen Menschenleben dem gegenüberstellen, sondern es geht darum, eben eine Industrie, die zum Teil Produkte macht für die Armee oder für das Militär und die eben auch zivil verwendet werden, dass man die kann weiterhin machen und in der Innovation braucht es grosse Investitionen und darum muss man das machen. Zu diesen 5'100 Stellen schon lange, das wissen Sie ganz genau, das sind die direkten Stellen, wir haben indirekte, wo wesentlich mehr geht, eben wir rechnen mit rund 10'000. Und was in diesen ganzen Studien nicht drin ist, ist eigentlich das, dass eben sehr, sehr viele kleine Zulieferbetriebe davon betroffen wären. Also zum Beispiel Steuerungen von Lastwagen und so weiter. Und das ist eigentlich ähnlich wie Thematik in der Autoindustrie, wo ein Teil zusammenbricht und nachher eigentlich die Zulieferbetriebe Folge davon tragen. Und darum ist die Initiative sehr, sehr gefährlich für unseren Wirtschaftsstandort.
Ja, Herr Lang, wenn wir das Argument vom Herrn Hurter nehmen, ist nicht auch so, dass es gerade bei der Gewerkschaftsbasis einen Haufen Leute gibt, die eigentlich ziemlich viel Mühe mit dieser Kriegsmaterialinitiative haben?
Also zuerst möchte ich eine Zahl korrigieren. Laut dieser Studie und laut Botschaft vom Bundesrat sind es 3'335 direkt betroffene Stellen und 1'797 Zuliefererbetriebe. Dass direkt betroffene Arbeitnehmerinnen und Unternehmer, die gewerkschaftlich organisiert sind, Befürchtungen haben, das können wir nachvollziehen. Ich möchte einfach zwei Sachen sagen. Erstens, unsere Initiative hat Übergangsbestimmungen, die sagen, dass der Bund während 10 Jahren den betroffenen Regionen, betroffenen Personen Unterstützung leistet. Das steht in einer Tradition von einer aktiven Regionalpolitik. Zweitens, ich behaupte, dass Arbeitsplätze mittelfristig gesicherter sind, wenn sie zivil sind, wenn sie ethisch sind. Das zeigen ja auch Erfahrungen von den letzten Jahren. Was nicht ethisch ist, ist nicht nachhaltig. Ein Beispiel. Der Pilatus würde es heute besser gehen, wenn sie sich vor Jahren konzentriert hat auf zivile Produkte. Weil das zivile Produkt von der Pilatus, der P2, 12, der funktioniert super und der PC21, der ist buchstäblich hängend in der Luft.
Also wie viele Arbeitsplätze durch die Initiative wirklich genau verloren gehen würden, das ist ein Zahlenstreit, den können wir da wahrscheinlich nicht lösen. Aber gleich eben die Frage an Sie, Herr Hurter, wäre das nicht eine Chance für die Schweizer Wirtschaft, wenn man eben so Rüstungsbetrieb auf zivile Produktion umstellen könnte?
Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Wir reden jetzt immer von Rüstungsbetrieb und quasi direktem Kriegsmaterial, aber wir müssen eben auch reden von diesen besonderen militärischen Gütern, die die Initiative verbieten will. Das sind nämlich Güter, die einerseits entweder fürs Militär abgeändert worden sind oder gemacht worden sind und später auch zivil verwendet werden. Ich kann da Beispiele machen, das sind Schutzanzüge, ABC-Schutzanzüge, das sind Infrarotgeräte, das sind Simulatoren und so weiter. Und in dem Bereich hat das eben einen sehr einen grossen Einfluss. Und da muss ich Ihnen natürlich sagen, wenn man mit Staatsgeldern geht, die Initianten wollen mit 500 Millionen Franken quasi das abfedern, muss ich sagen, ist es völlig falsch, wenn man gut funktionierende Betriebe in der Schweiz mit Staatsgeldern vernichtet, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist ein lächerlicher Betrag. Der Betrag, Sie, Herr Lang, haben jetzt gerade Pilatus erwähnt, Instanz, der Betrag wird nicht einmal für die SAP-Firma langen. Wie Sie haben natürlich, wenn Sie aus so einem Geschäft aussteigen, haben Sie auch Lizenzverträge, Sie haben juristische Gegebenheiten und so weiter. Also das wäre eine ganz grosse Katastrophe. Vielleicht noch ganz kurz zu Pilatus. Sie müssen vielleicht einmal Bücher noch von dieser Firma anschauen. Dort ist es so, dass mittlerweile 40% von der Pilatus ist eben direkt in dem Markt innen von diesen besonderen militärischen Gütern. Und darum wäre die Firma, gerade diese Firma, da in der Innerschweiz sehr stark betroffen.
Also Herr Lang, die Umstellung auf zivile Produktion, ist das einfach ein Wunschdenken, das vom Papier gut aussieht, das aber in der Realität doch schwierig umzusetzen ist?
Nein, das ist nicht schwierig umzusetzen. Man muss einfach das entschlossen angehen. Wenn Behörden, vor allem die bürgerlichen Parteien, nur einen Bruchteil von der Entschlossenheit zeigen bei der Verwandlung von militärischen Arbeitsplätzen in zivile Arbeitsplätze, wie sie gezeigt haben bei der Rettung von der UBS, dann schaffen wir das in 10 Jahren. 500 Millionen, das ist der 100. Teil, weniger als der 100. Teil, den man für die UBS aufgeworfen hat. 500 Millionen, das sind 1,5 Kampfjet, wenn man von der Lebensdauer ausgeht. Das ist zu schaffen und 500 Millionen ist nicht eine Zahl von uns, sondern die vom Bundesrat. Aber die Konversion, die Verwandlung von militärischen in zivilen Arbeitsplätzen, die findet schon statt. Die RUAG hat vor 10 Jahren einen zivilen Anteil von 7%. Heute ist der Anteil 50%. Auch bei der Pilatus wächst der zivile Anteil laufend.
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht so. Bei der Pilatus wächst eben der militärische Teil. Sie haben erwähnt, der PC21, das macht mittlerweile fast 40% von der ganzen Produktion aus. Ich muss da einfach sagen, wenn man so einfach sagt, ja, man will die militärischen Arbeitsplätze in zivile verwandeln, dann muss ich Ihnen natürlich gegenüberhalten, ja, ist überhaupt der Markt für das vorhanden? Weil sehr, sehr viele Erfindungen und Innovationen finden wegen der Armee statt, wegen dem Militär statt und werden nachher zivil weiterverwendet. Ich habe Ihnen vorher die Beispiele gemacht mit den ABC-Schutzanzügen und so weiter. Und von daher tut eben da ein sehr grosser Markt in der Schweiz würde da betroffen werden. Das ist nur ein Punkt neben dem ganzen Sicherheitsaspekt und natürlich den Mitteln, die die Schweiz sowieso schon weltweit sehr eingeschränkte Exportpolitik betreibt.
Also Rüstungsindustrie als Spitzentechnologie, das Argument der Gegner der Initiative. Herr Lang, besteht nicht die Gefahr, dass eben wegen dieser Initiative viel Entwicklung aus heute gibt, viele Innovationen, wo man den eben auch zivil nutzen kann, dass die verloren gehen würden?
Es ist ein militärischer Mythos zu meinen, dass militärische Technologie besonders wertvoll ist in der Verwandlung in zivile Technologie. Der umgekehrte Prozess gibt es auch. Und wenn Staaten, und wir denken hier von langfristigen Zeiten denken, wenn Staaten ebenso viel investiert hätten in zivile Technologie, in zivile Forschung wie in militärische, dann würde das ganz anders aussehen. Aber eine Sache muss ich noch richtig stellen. Unsere Initiative beinhaltet im Unterschied zu den Initiativen der 90er Jahre Dual-Use-Güter nicht. Das heisst, Güter, die zivil brauchbar sind, Güter, die zivil Sinn machen, sind nicht betroffen durch unsere Initiative. Darum sind die Beispiele, die Thomas Hurter vorhin gebracht hat, falsch. Ich habe vor mir eine Liste. von Dualuse-Gütern, die uns abgegeben worden ist, vom SECO in der Sicherheitspolitischen Kommission. Und da steht unter dem Titel Dualuse unter anderem Simulatoren. Es ist ganz klar, alle Beispiele, die vorhin erwähnt worden sind, sind Dualuse-Güter. Güter sind nur dann betroffen, wenn sie ganz speziell für militärische, für kriegerische Zwecke konzipiert oder abgeändert worden sind.
Also da muss man natürlich sagen, das ist jetzt genau, jetzt sind wir an dem Punkt und darum ist eben die Initiative so schwierig, weil sie eben nicht nur mit Kriegsmaterial handelt, sondern es geht eben auch darum um die besonderen militärischen Güter und jetzt hat man gehört, die Abgrenzung ist eben sehr schwierig. Es stimmt eben nicht, die Unterlagen von Ihnen her lang, die Simulatoren gehört eben nicht die drei Dual-Use-Güter, sind Güter, die unabgeändert sowohl zivil als auch militärisch gebraucht werden. Ich kann Ihnen ein Beispiel machen, zum Beispiel ein Tankerflugzeug, das Sie als Tankerflugzeug im Militär brauchen können, aber auch im Zivilen können brauchen als Verkehrsflugzeug. Das ist ein klassisches
Dual-Use-Gut. Dann ist es ein Dual-Use-Gut, ja.
Genau.
Das ist nicht betroffen durch unsere Initiative.
Das ist richtig. Und besondere militärische Güter sind eben da drin nicht enthalten, weil zum Beispiel gerade die Steuerung von einem Lastwagen ist ein besonders militärisches Gut. Ein Lastwagen wird in friedensfördernden Einsatz eingesetzt und das wäre genau da betroffen. Und ihr tut jetzt so ein bisschen, wie wenn ihr aus dem 97, wo ihr bereits vor 10 Jahren schon mal so eine Initiative gemacht habt, jetzt sagt ihr, ihr habt etwas daraus gelernt. Ihr habt einfach das rausgenommen, was jetzt ein bisschen schwierig zu erklärbar ist. Und auf der anderen Seite muss man ganz klar sehen, für was die Initiative steht. Die steht auch noch da, Gruppe Schweiz ohne Armee.
Die will keine Armee. Thomas Hurter, darf ich ja ganz etwas sagen zu dieser Frage. Zwischen uns und dem SECO, und das ist auch an dieser Retrette der Sicherheitspolitischen Kommission, wo wir beide dabei waren, sind klar zum Ausdruck gekommen, gibt es keinen Unterschied in den Definitionen. Was die ganze Arbeitsplatzdebatte, das erinnert an die Angstmacherei, die man vor Jahren gemacht hat, gegen die gentechfreie Initiative, wo man gesagt hat, all die Forschungsbetriebe und so werden untergehen, die bestehen weiterhin, obwohl die Initiative angenommen worden ist.
Gehen wir von der Gentechnologie aber wieder zurück zu den Rüstungsgütern. Die Befürworter von dieser Initiative gegen Export von Kriegsmaterial argumentieren ja häufig mit dem Begriff Ethik. Herr Lang, Sie als grüner Nationalrat engagieren sich sehr für die Initiative. Sie reden auch viel über Ethik. Wäre denn eine Schweiz, wo keine Rüstungsgüter mehr exportiert, wirklich ein ethisch besseres Land?
Ein Land, das Geschäft mit dem Tod nicht macht, ein Land, das keine Kriegsgüter exportiert, ist ethisch ein besseres Land, aber die Schweiz wäre auch kohärenter in seiner Aussenpolitik, weil in unserer Verfassung sind Grundsätze festgehalten, aussenpolitische Grundsätze wie Entwicklungspolitik. Es ist ein Unsinn, wenn die gleichen Länder, die von der Schweiz, Entwicklungsländer, die von der Schweiz 180 Millionen Franken überkommen pro Jahr, in der gleichen Schweiz für 115 Millionen Waffen einkaufen. Ein anderer Grundsatz von unserer Aussenpolitik sind die Menschenrechte. Saudi-Arabien, wo das Jahr weiterhin Nummer 2 ist und in den letzten Jahren immer ein Spitzenreiter war, in Saudi-Arabien werden die Menschenrechte schwerstens verletzt, vor allem Frauen, Christen, Schiiten unterdrückt, sogar Kinder werden gefoltert und zum Tod verurteilt. Ein weiterer Grundsatz für unsere Aussenpolitik ist Friedenspolitik. Es ist ein Unsinn, zwei Streithähne wie Indien und Pakistan mit Waffen, und zwar massiv mit Waffen zu beliefern. Ich erinnere daran, Pakistan war letztes Jahr Nummer 1 gewesen, und wenn man die jetzt kurzzeitig unterbrochen hat, ist das vor allem unter dem Druck von unserer Initiative.
Thomas Hurter, das ist ein zentrales Argument von den Befürwortern von dieser Initiative, dass eben Schweizer Waffen auch in Kriegsgebiet eingesetzt werden. Ist das nicht auch in Ihren Augen ein grosses Problem?
Ich denke, das ist kein Problem, weil wir als Schweiz eines von den eingeschränktesten Exportkontrollregimen haben. Wir haben zum Beispiel seit dem 98 eben das Kriegsmaterialgesetz und das Güterkontrollgesetz eingeführt. Wir sind in den 4 grossen Exportkontrollregimen, wo unter anderem auch verschiedene Nationen drin sind. Da geht es um Nukleartechnik, um Raketentechnik, biologische, chemische Waffen und konventionelle Güter. Also die Schweiz setzt sich da sehr stark ein, hat auch weltweit ist sehr gross angesehen, wie sie damit umgeht. Wir tun ja jedes einzelne Exportgeschäft beurteilen in der Schweiz in einem dreistufigen Verfahren. Und da muss ich sagen, da sind wir nach wie vor eigentlich führend in diesem Bereich. Wir haben ganz klare Richtlinien. Wir nicht exportieren in ein Land, wo in einem internen Konflikt ist und so weiter. Und alle die Richtlinien werden überprüft. Jetzt kommt der Herr Lang mit Saudi-Arabien. Da muss ich einfach sagen, wenn in Saudi-Arabien Menschenrechte nicht eingehalten werden, hat das relativ wenig zu tun mit unserem Export dorthin. Und wenn man vielleicht noch schnell anschaut, wie es aktuell wir haben im März 2009 hat man das Ausfuhrgesuch auf Saudi-Arabien abgelehnt und seitdem hat man keine neuen Gesuche mehr gehabt. Also das ist eigentlich der bare Beweis, dass eben unsere Regulation funktioniert. In Indien, da haben sie einfach allgemeine Bedrohungsbeispiele genommen. In Indien sind rund 10 Maschinenpistolen an die Polizei geliefert worden, die für staatliche Ordnung gesucht haben. Also sie wissen bis heute nicht, ob da Missbrauch wurde. Getrieben worden ist, sie verwendet das einfach. Und Pakistan vielleicht noch als ganz letztes. Da hat man auch zwischendrin einmal gestoppt. Man hat dann aber eine Defensivwaffe geliefert, das wissen Sie auch, Herr Lang, wo es darum geht, nämlich die friedensfördernden Camp sichern. Und mittlerweile tut man auch nichts mehr auf Pakistan liefern.
Das ist ja eine zentrale Frage, auch ein zentrales Argument der Gegner der Initiative. Herr Lang, ist es denn nicht so, dass die Schweiz eigentlich jetzt schon das strengste Exportgesetz hat im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern?
Also das Kriegsmaterialgesetz und Kriegsmaterialverordnung ist tatsächlich streng, nur tut man sich nicht daran halten. Man kann doch nicht sagen, eine Praxis, die erlaubt, dass Pakistan, einer der gefährlichsten Staaten dieser Welt, massiv beliefert wird und das wird nach dieser Abstimmung
aber
wieder,
das
der, Fall,
ja
wieder der Fall sein.
Nicht mehr
das stimmt nicht.
Das
Kommuniqué,
das
der Bundesrat im März rausgegeben hat, ist wahrscheinlich das verlogenste Kommuniqué, das Bundeshaus das Jahr verloren hat. Weil in der gleichen Sitzung, wo der Bundesrat beschlossen hat, ein paar Geschäfte nicht zuzulassen und dann das gross kommuniziert hat, hat der Bundesrat gleichzeitig beschlossen, weitere Geschäfte zu erlauben, beispielsweise die Lieferung von Munition auf Pakistan. Und Pakistan, wir müssen bedenken, Pakistan, wenn dort die Taliban die Macht übernehmen, und das ist ja nicht ausschliessen, wird der Bundesrat sicher sofort einen neuen Stopp beschliessen, aber die Taliban werden alle Waffensysteme, die die Schweiz in den letzten Jahren und Jahrzehnten geliefert hat, können einsetzen. Die stoppende Goldpolitik, die ist Augenwischerei. Noch etwas zu Saudi-Arabien. Das Besondere an den Waffenlieferungen auf Saudi-Arabien ist gerade das, zum Beispiel die gegen 500 Panzer, Piranhas, die man auf Saudi-Arabien geliefert hat, die hat man der Nationalgarde geliefert. Der Nationalgarde, der zuständig ist für Aufstandsbekämpfung und nicht für den Kampf für äussere Feinde. Auch die Sturmgewehr, die haben vor allem Sinn für die Aufstandsbekämpfung im Inneren. Das heisst, es geht um Menschenrechte. Und wie kann man sagen, unsere Exportpraxis sei streng, wenn wir ein Land wie Tschad, wo keine Luftwaffe hatte zum damaligen Moment, sogenannte Trainingsflugzeuge liefert, wo man weiss, die werden gebraucht von Tschad zum Bombardieren, weil sie sonst keinen Sinn machen. Und tatsächlich, in Darfur haben die Trainingsflugzeuge Splitterbomben abgeworfen. Die Praxis der Schweiz ist nicht streng.
Aber Sie können nicht sagen, wenn wir jetzt unsere Rüstungsindustrie, wo der Export rund 0,7% weltweit ist, wenn wir jetzt uns einschränken, da passiert im Weltfrieden gar nichts. Und in Pakistan tun sie noch viel weniger erreichen, weil es nämlich noch viel weniger ist. Es ist einfach so, seit dem März 2009 ist nichts mehr dorthin geliefert worden. Und Sie müssen vielleicht einmal noch die anderen Staaten anschauen, die nicht so eine rigide Kontrolle haben, die liefern nach wie vor. Also von dort her ist es gescheiter, dass wir uns eben in den internationalen Organisationen für die Waffengeschichte eben einsetzen, dass eben die entsprechend nicht in die Länder gehen, wo eben der Missbrauch getrieben wird. Und da haben wir ein sehr gutes Kontrollsystem. Zum Tschad ist einfach zu sagen, Sie sagen jetzt schon, Tschad hat keine Luftwaffe. Der Tschad hat aber dort mal zwei PC-7 von Frankreich gehabt und hat den einen ersetzt und hat einen klaren Missbrauch getrieben. Hat nämlich von der Schweiz einen PC-9 bekommen und hat den, das ist richtig, hat den missbraucht. Und das ist etwas, wo wir schlussendlich auch nichts dafür machen können. Sie können ja am Schluss die Lastwagen, die wir von der MOVAG irgendwo in die Welt rausliefern und der Taliban hinten seine Kalaschnikow drauf bindet, da können sie auch nichts machen. Da können sie auch aufhören, die Lastwagen dorthin liefern. Also da sind sie meiner Meinung nach inkonsequent.
Herr Hurter. Rüstungsexport, ein Thema, das viele Emotionen wachruft beim Bereich der Ethik. Im Bereich der Ethik möchte ich aber eine Frage doch noch in die Runde werfen. Nämlich die Frage, Herr Lang, gibt es nicht auch Situationen, wo Waffenlieferungen vielleicht ethisch genau sinnvoll sein können? Also zum Beispiel zum in Krisengebiet Zivilbevölkerung schützen oder zum humanitären Konvoi schützen?
Diese Situation kann es tatsächlich geben. Aber die Schweiz ist aus meiner Sicht herausgefordert zu etwas anderem. Und ich möchte gerade das Beispiel Afghanistan bringen und möchte gerade den Grundwert von Thomas Hurter herausfordern oder anprüfen, nämlich den von der Neutralität. Ich war vor genau 3 Jahren in Afghanistan. Und es ist auffällig, wie grosse Hoffnungen die Menschen in der Schweiz haben, dass wir in Afghanistan würden eine friedensstiftende Rolle spielen, weil die Leute wissen, wir sind ähnlich wie Afghanistan ein Vielvölkerstaat und wir sind nicht in der NATO. Wir dürfen uns an diesem Krieg nicht beteiligen. Aber damit wir die friedensstiftende Rolle als neutrales Land in dem Afghanistan werden können spielen in den nächsten Jahren, dann ist es sinnvoll, wenn wir an dem Krieg unter keinem Titel beteiligt sind. Ein Krieg, der einerseits sich immer mehr als unsinnig erweist und darum bedeutet, die Belieferung von den Ländern, die in Afghanistan Krieg führen, wo übrigens im Widerspruch zur neuen Verordnung steht von der Schweiz selber, tun wir mit der, die Belieferungen sind eine Hypothek für unsere Neutralität und für unsere Friedenspolitik, die wir gerade in Afghanistan könnten, fruchtbar machen.
Also Thomas Hurter, das würde heissen, eine glaubwürdige Schweizer Außenpolitik gibt es nur ohne Rüstungsexport.
Ja, dann muss ich aber sagen, dann müssen wir eine glaubwürdige Außenpolitik werden auch, dass wir die sämtlichen friedensfördernden Einsätze auch sofort würde abbrechen. Und da bin ich dann noch gespannt, ob da die Grünen und so auch mitmachen würden. Grundsätzlich muss man sagen, wir tun 78% von unseren Export gehen in westliche Staaten, das ist ganz klar.
Wo in Afghanistan Krieg führt.
Die haben ein UNO-Mandat dort, wo wir uns beteiligen an einem UNO-Mandat und unsere Geräte gebraucht werden für den Schutz der Soldaten. Und da muss man jetzt also wirklich sagen, also da können sie jetzt machen, was sie wollen, aber dann müssen sie konsequenterweise müssen sie auch sämtliche friedensfördernde Einsätze absagen. Und das wollen wir ja nicht machen. Und ich glaube, dass an dem sollen wir auch weiterhin festhalten. Wir sollten doch weiterhin weltweit unsere rigide Exportpolitik eben auch den anderen Ländern überbringen und in dem, dass wir eben auch in diesen Organisationen eben mitmachen.
Thomas Hurter, Sie sind SVP-Nationalrat, bekannt aber vor allem als Militärpolitiker und auch als Luftwaffenoffizier. Würde eigentlich die Kriegsmaterialinitiative auch der Schweizer Armee schaden?
Ja, die schadet sogar sehr stark. Also, die schadet einerseits natürlich, weil die Schweizer Armee das Konzept von der Aufwuchsarmee hat. Das heisst, dass wir in gewissen Bereichen, je nach Bedrohung, eben eigentlich müssen aufwachsen und uns entwickeln. Und da braucht es einen gewissen Support aus der Industrie. Und das ist ganz klar, wenn man eine eigene Industrie hat, wo ein Teil von dem kann liefern, dann kann das sicher helfen, weil in einem Bedrohungsfall ist klar, da schaut dann jeder für sich. Das ist das eine. Aber die andere grosse Bedrohung ist ja eigentlich die Initianten von diesen Initiativen. Das ist so, Gruppe Schweiz ohne Armee. Wenn man schaut, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, die verschiedenen Initiativen, wo zum Glück alle vom Volk nicht angenommen worden sind, ich habe es erwähnt, wir haben 1997 eigentlich praktisch die gleiche Abstimmung wie jetzt noch einmal. Da haben wir einfach die Dual-Use-Tüter drin gehabt. Im Prinzip ist es einfach nach wie vor alter Wein in neuen Schläuchen und es geht darum um die Armeeabschaffung. Und das sind die beiden Punkte, die eben die Armee sehr stark bedrohen.
Ja, Joe Lang, Sie sind ja ein ganz prominenter Vertreter von dieser XOA. Also geht es da einfach wirklich darum, um durch eine Hintertüre einfach der Schweizer Armee zu schaden?
Zuerst möchte ich betonen, dass praktisch alle Hilfswerke, weitere Organisationen wie Greenpeace oder auch die grössten Gewerkschaften, die Initiativen unterstützen. Die Initiative wird von einem Grossteil von Leuten unterstützt, die nicht einverstanden sind mit unserem Fernziel von einer Schweiz ohne Armee. Das Fernziel werden wir in der Zukunft sicher verfolgen, aber mit einer Initiative, die diese Frage so aufwirft. Bei dieser Initiative geht es nicht um eine Schweiz ohne Armee, sondern geht es um eine Schweiz ohne Export von Kriegsmaterial. Zum Argument von der Schweizer Armee selber, von der Verteidigung. Bereits heute werden gegen 80% von allen Materialien, die die Schweizer Armee hat, importiert. Von den 4 grossen Rüstungsbetrieben, die die Schweiz hat, sind 2 in ausländischer Hand. Die MOVAG, General Dynamics, Rhein und Rheinmetall bei dieser deutschen Grossfirma. Auf die ist kein Verlass im ernstesten Ernstfall, weil dann müssen die für ihre eigenen Länder schauen. Und schauen wir ein typisch schweizerisches Produkt an, der Piranha von der Mowag. Was wird in der Schweiz produziert? Das Äusserliche, das Chassis. Aus dem Ausland von Schweden kommt der Motor und aus den USA kommt das Getriebe und die Kommunikation kommt aus Grossbritannien. Und selbst in einem Kriegsfall, gerade Thomas, Luftwaffe. Die Schweiz hat kein eigenes Kerosin, hat keinen eigenen Treibstoff.
Natürlich haben wir Reserven. Ja, wir müssen aber, ja nicht auf 100 Jahre raus. Man muss betreuungsgerecht reagieren.
Die Schweiz ist rüstungsmässig praktisch völlig abhängig. Das ist absolut kein Argument gegen unsere Initiative.
Also, das ist ganz klar. Irgendwann kommen sie in eine gewisse Abhängigkeit rein. Und ich sage nicht, wir müssen auf 2 oder 3 Monate eine autonome Verteidigung haben. Grundsätzlich ist es so, dass sie eben einen gewissen Support aus der eigenen Industrie haben in einer Anfangsphase und jede Bedrohung fängt irgendwo einmal mit einer tieferen Bedrohung an und entwickelt sich dann. Vielleicht noch schnell zu den Materialien, die vor allem aus dem Ausland kommen. Da geht einfach immer wieder vergessen, dass wir sehr viel Know-how durch das, dass wir das haben können machen, eben auch im zivilen Bereich haben können machen. Sie lange haben jetzt Piranha erwähnt, wieder das nur das Gerät. Von der Mowag haben sie aber zum Beispiel die Steuerungen nicht erwähnt, von den Lastwagen und so weiter. Und das geht genau in die besonderen militärischen Güter, wo eben auch für friedensfördernde Einsätze verwendet werden. Also von daher muss ich sagen, ist das ein bisschen fadenscheinig und darum haben sie wahrscheinlich am Anfang auch auf die Initialfrage wegen der XOA gar keine Antwort gegeben, sondern sind gerade auf die Hilfswerke gegangen und haben das in einer späteren Phase ein bisschen reingepackt. Aber nichtsdestotrotz, es tut auch unsere Sicherheit und autonome und neutrale Schweiz in einem gewissen Sinn bedrohen.
Also wenn wir etwas möchten verbergen, hätten wir schon längstens unseren Namen geändert. Ich möchte noch einmal wiederholen, das ist eine friedenspolitische Initiative. Es ist eine Initiative, um Menschenleben zu retten, um Menschenrechte zu schützen. Und das ist nicht eine militärpolitische Initiative.
Wir kommen bei der Diskussion über die Initiative für das Verbot von Kriegsmaterialexport zur Schlussrunde. Thomas Hurter von der SVP, Sie bekämpfen die Initiative. Aber wäre ein Ja zu dieser Initiative wirklich so schlecht für die Schweiz?
Also ich glaube, die Schweiz muss sich nach wie vor international so engagieren, dass wir eben bei den Exportkontrollregimen mitmachen und weiterhin unsere rigide Exportpolitik haben und damit können wir eben einen Haufen Menschenleben retten. Grundsätzlich die Initiative bedroht 550 Unternehmen, 10'000 Arbeitsplätze, bedroht die Sicherheit von der Schweiz in der Armee mit dem Support von der Industrie und natürlich mit der Abschaffung. Und der letzte Punkt ist noch, ich glaube, wir haben weltweit eines der besten Exportkontrollregime und an dem müssen wir weiter festhalten.
Joe Lang von den Grünen, Sie engagieren sich schon seit Monaten sehr stark für diese Initiative. Wären Sie sehr enttäuscht, wenn es am 29. November ein Nein gibt?
Ich wäre enttäuscht, weil wenn es ein Nein gibt am 29. November, bedeutet das, dass die Schweiz weiterhin Waffen exportieren, die zu Tragödien führen, wie die in Darfur. Vergessen wir nicht, wenn vor 4 Jahren unsere Initiativen in Kraft gewesen wären, dann wären die Menschen, die umgebracht worden sind mit Splitterbomben aus schweizerischen Militärgeräten, wären die noch am Leben.
Herr Lang, Herr Hurter, besten Dank für die Diskussion.
Das war die Abstimmungskontroverse über die Initiative für ein Kriegsmaterialverbot mit dem Nationalrat der Grünen, Joe Lang, und dem SVP-Nationalrat Thomas Hurter. Gesprächsleitung hatte Elmar Plotza.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.